Ihr Lieben, wir wollen weitermachen mit unserer Serie durch das Lukas-Evangelium. So schlag gerne Gottes heiliges Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Wir lesen die Verse 1 bis 12. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihn ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. In welche Stadt ihr aber auch gekommen seid und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht: Auch den Staub, der aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Amen. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, unser Herr und Meister, wir kommen zu deinen Füßen, denn wohin sonst sollten wir gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Und wir wollen von dir lernen, wir wollen uns beugen, wir wollen dich fürchten und dich ehren, Herr, dich lieben und dich über alles wertschätzen. Wir wollen deinen Willen tun und so schenk uns Einsicht und Erkenntnis. Herr, arbeite du doch an unseren Herzen, dass wir tun und wollen, was dir gefällt. Herr Jesus, wirke um deines Namens willen an uns allen. Wir bitten es zu deiner Ehre allein. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, wie drei verschiedene Männer noch nicht so ganz bereit waren, den Herrn Jesus nachzufolgen und alles hinter sich zu lassen und einfach das Reich Gottes zu predigen unter Jesu Leitung. Wir nannten die drei Herr unbedacht, Herr unbereit und Herr unbeständig. Und wir lernten daraus, dass der Herr Jesus Christus Nachfolger haben will, die ganz für ihn leben. Mit ganzer Hingabe. Meine Frage ist, hast du dir diese Worte zu Herzen genommen? Hast du sie bewegt? Hast du nachgedacht, wo du, Herr, unbedacht oder Herr unbereit oder Herr unbeständig ganz ähnlich bist? Christus will Nachfolger, die mit ganzer Hingabe zu ihm gehören und ihm dienen. Und er verdient es, dass wir ihm ganz vertrauen, auch wenn es bedeutet, dass wir alles verlieren. Christus verdient Jünger, die ganz für ihn leben wollen. Darum lasst uns diese Worte zu Herzen nehmen und sie nicht einfach vergessen. Christus will Menschen, die ihm mit ganzer Hingabe dienen und die für ihn arbeiten. Und Christus möchte, dass viele ihm dienen und für ihn arbeiten. Wir wissen, dass Christus 12 Apostel hatte, die ihm dienten und die er zum Predigten aussandte. Aber nun in unserem Text erfahren wir, dass er noch weitere Arbeiter aussenden wollte. Denn das Werk des Herrn ruht nicht einfach auf vereinzelten Leuten, auf wenigen Schultern, sondern Christus möchte viele Arbeiter haben, die hinausgehen, um seinen Dienst zu tun. Christus sendet hier 70 Arbeiter aus. Andere griechische Handschriften reden von 72 Arbeitern. Wie dem auch sei, es erinnert uns zum Beispiel an Mose, der aufgrund seiner vielen Arbeit 70 Älteste unter sich einsetzte, Das lesen wir in Numeri 11. Und später errichteten die Juden dann in Anlehnung auf diese Einsetzung Mose den Sanhedrin, den großen obersten Gerichtshof der Juden, wo rund 70 Männer waren. Und so setzte Christus hier 70 Männer, Menschen ein, die ihn verkündigen sollen. Natürlich, um das Reich Gottes zu verkündigen, um Israel zurechtzubringen, auf das Gottes Herrschaft wirklich regiert unter den Menschen. Und wir lernen hier, dass das Reich Gottes viele Arbeiter braucht, viele Menschen, die sich einsetzen für das Werk des Herrn. Und dass es nicht um viele Alleingänger geht, Einzelgänger, sondern darum, dass wir diese Arbeit gemeinsam machen. Achtet darauf, ab Vers 1. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. So Christus sendet seine Arbeiter jeweils zu zweit aus. Ja, sie sollen die Wahrheit Gottes bezeugen und nach dem Gesetz Gottes braucht es mindestens zwei Zeugen, damit eine Sache als glaubwürdig gilt. Und so gehen sie, denn es geht hier nicht um irgendwas, sondern um Leben und Tod und die Sache muss gewiss sein und sie verkündigen die Botschaft des Herrn. Und sie sollen zu zweit sein, damit sie einander ermutigen und ermahnen können und miteinander beten können und sich austauschen können und sich ergänzen können und sich aufhelfen können. Diese Gemeinschaft ist wichtig und die brauchen wir unbedingt. Meine Frage wäre hier, auch wenn der Herr Jesus dich vielleicht nicht ausgesandt hat, jetzt in verschiedene Städten zu gehen, aber hast du diese Gemeinschaft mit einem Bruder, mit einer Schwester, diese innige Gemeinschaft, gemeinsam dem Herrn zu dienen, dich auszutauschen und zu beten und gemeinsam Schulter an Schulter zu stehen? Anscheinend brauchen wir das. Wir brauchen das unbedingt. Nun, was sollten diese Männer dort tun? Es heißt hier, sie sollten zu den verschiedenen Ortschaften gehen, wo der Herr hingehen wollte. Das heißt, vor seinem Angesicht sollten sie hergehen und sie sollten die Leute vorbereiten auf sein Kommen. Sie sind im Grunde Botschafter, ja Vorboten des Königs. Sie sollen ihn den Weg bereiten. Und als Bote des Königs, ja wie sollen sie da vorgehen? Der Text zeigt uns, sie sollen ihm ganz vertrauen. Sie sollen tatsächlich mit seinem Angesicht rechnen, wie er sie in allem unterstützt und sie, ja, wie er in allem hilft. Und hier sind wichtige Lektionen für uns als Gemeinde, ihr Lieben. Nun, zunächst einmal sind hier natürlich wichtige Lektionen für die Männer, die wir vielleicht aussenden wollen eines Tages, für die Männer, die Prediger werden wollen. Aber auch darüber hinaus sind hier Lektionen für einen jeden von uns. Und der Text ist so reich und man könnte so viel sagen, aber ich habe mir einmal 7 Lektionen hier rausgesucht aus diesem Text, 7 kurze Lektionen, die wir aus diesem Text mitnehmen wollen für uns. Und das Erste ist, was ich uns sagen möchte, ist eine Lektion der Zuversichtlichkeit. Zuversichtlichkeit. Wir sollten Gott stets mit einem Geist der Zuversichtlichkeit dienen, mit einer positiven Erwartungshaltung, dass der Herr Großes tut. Vers 11. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß. Bleiben wir mal hier. Jesus sagt, dass die Ernte groß ist. Es geht hier nicht um Weizen- oder Weinernte. Er spricht von der Ernte Gottes, der Menschenseelen, Menschen, die für das Reich Gottes gesammelt und gewonnen werden, Menschen, die gläubig werden, die gerettet werden, hineinversetzt werden in das ewige Königreich Gottes. Und jetzt ist Erntezeit, jetzt sollen wir sie einholen. Und Christus sagt, die Ernte ist groß. Er müsste das gar nicht sagen. Aber er sagt es ihnen, damit sie es wissen, die Ernte ist groß, sie sollen große Erwartungen haben. Viele Menschen werden hören, viele Menschen werden glauben und gerettet werden. Die Jünger Jesu sollen diese Zuversicht im Glauben haben. Sie dienen dem Herrn und sie sollen darauf vertrauen, dass das, was sie tun, tatsächlich Frucht bringt. Ihre Arbeit soll nicht und bleibt nicht fruchtlos. Wer etwas tut für den Herrn, soll glauben, dass es auch etwas bringt, dass es etwas bewirkt, soll wirklich im Vertrauen zuversichtlich positive Erwartungen dort rangehen. Häufig ist es so, dass Christen keine Erwartungen mehr haben und keine Hoffnung mehr haben auf eine Ernte. Aber wisst ihr, in der Offenbarung heißt es, dass vor dem Herrn eine unzählbare Schar erscheint. Man kann es nicht mal mehr zählen, aus allen Nationen und Sprachen und Völkergruppen. Es ist eine große Ernte und darum lasst uns nicht gering denken von der Erlösung des Herrn. Lasst uns nicht resignieren, sondern lasst uns darauf vertrauen, dass der Herr Großes tut, zu allen Zeiten eine große Ernte einbringen wird. In Apostelgeschichte 18 lesen wir, dass Paulus zu kämpfen hatte und beinahe aufgeben wollte. Es kamen Menschen zum Glauben in Korinth, aber es gab so viel Gegenwehr. Und dann heißt es, dass der Herr ihm erschien in der Nacht und er sprach zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ein großes Volk, man sieht es jetzt noch nicht, aber überall in der Stadt Korinth sind Menschen, die ich erlösen möchte. Und darum, wenn wir dem Herrn dienen, wenn wir arbeiten für seinen Namen, was auch immer wir tun, glauben und erwarten wir, dass die Ernte groß ist, dass wir ein Teil von dieser großen Ernte sein dürfen. Und wenn wir davon nur eines mit einsammeln dürfen, nur wenig mit einsammeln dürfen, sehen wir doch das große Bild und wissen, dass die Ernte groß ist zu seiner Ehre. Der Herr Jesus ist gestorben für unzählig viele Menschen und wir glauben das und wir vertrauen darauf, wenn wir sein Wort verbreiten. Paulus schrieb dann später an die Korinther, in 1. Korinther 15, Vers 58, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, seid unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn. Warum? Da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Nicht vergeblich. Wenn wir arbeiten für den Herrn und wenn wir uns einsetzen, dann wird es Frucht bringen. Wenn wir doch dem Herrn dienen und er uns schickt in seinem Weinberg oder in seine Felder, er benutzt verschiedene Bilder dafür, dann doch, damit wir Frucht bringen und unsere Frucht bleibt. Meine Frage ist, bist du erwartungsvoll, bist du zuversichtlich? Lasst uns niemals resignieren, lasst uns niemals negativ werden, was die Arbeit des Herrn angeht, sondern lasst uns darauf vertrauen, dass er, der souveräne Herr, Frucht schenken wird zu seiner Ehre und zu allen Zeiten. Denn er hat unzählig viel Menschen erkauft. Und er wird sie einholen und keiner wird ihn daran hindern. Lasst uns zuversichtlich arbeiten und dienen zu seiner Ehre. Die nächste Lektion ist eine Lektion der Bedürftigkeit. Das heißt, wir sollten alles tun in einem Geist der Bedürftigkeit. Das heißt, anders ausgedrückt mit einer Einstellung des Gebets und des Flehens und des Hoffens auf die Hilfe des Herrn, weil wir erkennen, dass wir alleine nichts tun können, sondern er der souveräne Herrscher und Helfer ist. Die Ernte ist groß, das bedeutet auch, dass die Arbeitslast groß ist und das bedeutet, dass viele Arbeiter nötig sind. Vers 2. Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Und das klingt erstmal irgendwie entmutigend und vielleicht traurig, weil die Last anscheinend dann ja zu groß ist. Also stell dir vor, eine große Ernte, aber wenige Arbeiter. In meiner Gegend sind viele Obstwiesen. Vor einigen Tagen ging ich dort mit meinen Kindern spazieren und ich sah dort beim Spazieren einen alten Mann mit einem schneeweißen Bart und ich sah ihn dort alleine unter den Apfelbäumen und ich sah, wie er die Äpfel einsammelte und ich schaute hin und grüßte ihn und dann gingen wir ein Stück und dann rief er uns zurück und dann schenkte er uns allen Äpfeln von seinen Bäumen dort und ich fragte ihn, ob wir ihm vielleicht helfen können, weil das sieht nach viel Arbeit aus und er lehnte das ab und er wollte keine Hilfe und er sagte, es liegt hier alles voll, aber niemand kümmert sich mehr darum. Er sagte, die jungen Leute wissen gar nicht mehr, wo die Äpfel herkommen und wie man irgendwelche Bäume pflegt. Und keiner will sich diese Arbeit mehr machen. Es ist so viel zum Einholen, so viel reiche Ernte, aber es gibt einfach keine Arbeiter, die das interessieren würde. Keiner, der sich die Mühe machen will. Ich fand das ziemlich traurig. Aber dann dachte ich darüber nach, wie viel trauriger ist es eigentlich, dass es so wenig Arbeiter auf den Feldern Gottes gibt. Wo sind denn die Männer, die Verlangen haben, ihr ganzes Leben hinzugeben, sich einzusetzen für die Ernte des Herrn und wirklich arbeiten wollen? Arbeit bedeutet schweißtreibende, anstrengende Tätigkeit, nicht mit Leichtigkeit. Es bedeutet harte Arbeit. Aber wer wird denn diese Arbeit tun? Wenn diese Arbeit viel ist und die Ernte groß ist, ja, umso trauriger ist es, wenn die Arbeiter nur wenige sind. Was ist jetzt die Lösung? Einfach murren, klagen, traurig sein darüber, dass es so ist, wie es ist? Vers 2. Er aber sprach zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Also, die Jünger sollen erfüllt sein mit großer Zuversicht. Ja, die Ernte ist groß, aber sie sollen zugleich auch erfüllt sein mit einem Bewusstsein für ihre Bedürftigkeit, erkennen, dass sie den Herrn und sein Eingreifen brauchen und dass sie diese Arbeit niemals von sich aus einfach leisten können. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Also beten, beten darum zum Herrn der Ernte. Dieses Wort bitten hier ist vielleicht sogar zu schwach übersetzt. Das meint eigentlich so etwas wie anflehen, wie inständig bitten. Und achtet darauf, es geht nicht einfach darum, dass man bittet, Herr, sende Menschen, sondern hier geht es ums Aussenden. Das heißt, du musst sie auswählen, du musst sie absondern und du musst sie aus unserer Mitte aussenden. Gott allein ist es, der Arbeiter erwecken und ausrüsten und aussenden kann, diese Arbeit zu verrichten unter den Seelen, die er retten will. In der Erwartung, Herr, du bist doch der Herr der Ernte. Es ist deine Ernte. Du hast diese Menschen erkauft. Vater, du hast sie erwählt. Christus, du hast sie erkauft. Heiliger Geist, du hast sie befähigt, also sende sie aus. Es ist dein Werk von Anfang bis Ende. Es ist deine Ernte. Es sind deine Arbeiter. Das heißt, das wichtigste Mittel überhaupt, das Reich Gottes auf Erden auszubreiten, ist dieses Gebet. Dem Herrn darum bitten, dass er es tun möge, dass er seine Arbeiter aussondert, sie beruft für dieses Werk. Wir müssen flehen, wir müssen bitten, dass er es tut. Ja, wir können theologische Ausbildungsstätten ohne Ende haben, aber wo sind die Männer, die wir senden können, wenn der Herr sie nicht erweckt? Und darum lasst uns zum Herrn ernstlich flehen. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Wir können niemals die Gemeindearbeit autonom, eigenständig und unabhängig tun vom Herrn. Wir können nichts tun, es sei denn, er bringt diese Männer, die wir senden können. Die Frage ist, ist das etwas, was dich tatsächlich berührt, dass da so viele verlorene Menschen sind, die keinen Prediger haben? Dass da so viele auch Herden sind, die verlangen nach einem Hirten? Und dass es an so vielen Missionaren mangelt, überall in unserem Land und darüber hinaus. Und die Frage ist, treibt dich das ins Gebet? Ist das etwas, wo du ernstlich flehst, wo du die Situation erkennst und sagst, es kann nicht so sein. Die Ernte ist groß, Herr, nun sende Arbeiter. Bist du überwältigt von diesem Gedanken? Und treibt es dich auf die Knie und flehst du ernsthaft dafür? Die Arbeit ist viel. Wir brauchen Männer, die die Arbeit tun. Darum lasst uns flehen zu dem Herrn der Ernte, dass er seine Arbeiter sendet in seine Ernte. Es ist seine Sache, es ist seine Ehre. Und darum lasst uns flehen, dass er es tut, dass er uns überrascht, was für gewaltige Dinge er noch tun kann in unserem Land. Herr, forme Männer, gestalte sie, begabe sie, motiviere sie, mache sie treu und dann sende sie aus, dass die ganze Gemeinde dahinter steht und sagt, ja Herr, es ist dein Werk und alles, was wir in deinem Namen, durch deine Kraft, in deiner Führung getan haben, ist nicht umsonst, sondern es wird Frucht tragen zu deiner Ehre. Ja, kann der Herr uns nicht sogar 70 solcher Männer schenken? Ist es ihnen unmöglich? Und vielleicht bist du ja sogar eine Gebetserhörung. Vielleicht will der Herr dich ja ausrüsten und aussenden. Es gibt viel zu tun und wir brauchen jede Kraft, um das Evangelium zu verbreiten. Und es geht hier nicht nur um Missionare, sondern jeder von uns ist Teil dieser Erntehelfer. Jeder von uns teilt die frohe Botschaft und arbeitet unermüdlich für den Herrn und setzt ein, was er einsetzen kann, damit das Reich Gottes sich verbreitet. Die Frage ist, sehen wir stets unsere Bedürftigkeit, die uns ins Gebet treibt? Und wenn wir merken, dass wir überfordert sind, weil es vielleicht zu viel Arbeit gibt, führt es dazu, dass wir nicht verzagen, sondern dass wir umso mehr aufschauen zum Herrn und sagen, Herr, du musst etwas tun. Du musst die Arbeiter senden. Und lass uns stets bedenken, dass wir ein Teil dieser Gebetserhörung sein könnten. Dass vielleicht wir es sind, die der Herr dazu bewegen will, dass wir unser Leben ganz hingeben für ihn. Und es einsetzen, um jetzt, wo die Ernte eingeholt werden kann, alles dafür zu geben. Nun, lass uns drittens alles, was wir tun, in einem Geist der Abhängigkeit tun. Das heißt, wir müssten alles, was wir tun, vollkommen im Vertrauen darauf tun, dass der Herr uns schützt und uns versorgt bei dieser Arbeit. Es heißt hier in Vers 3, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Hierin erkennen wir, wie gefährlich dieser Auftrag des Herrn eigentlich ist. Kein Wunder, dass es vielleicht so wenige der Arbeiter gibt. Jesus verschweigt es nicht. Er beruft nicht die Männer und verspricht ihnen dann, das alles wird ungefährlich und sie werden euch alle lieben. Er sagt, geht hin, aber er sagt auch, siehe. Das heißt, schau genau hin, achte darauf, bedenke das, wisse darum. Christi Arbeiter, die er aussendet, sind wie Lämmer. Das heißt, sie sind in sich selbst hilflos und schwach und wehrlos. Sie kommen nicht mit Gewalt, sie kommen wie ein kleines Lamm. Und sie sind wie gefundenes Fressen für die Menschen, die sie umgeben. Er sendet uns inmitten der Wölfe. Das heißt, wir müssen damit rechnen, sie werden sich auf uns stürzen. Wisst ihr, es ist schon eine Gefahr, wenn man einen Wolf inmitten der Lämmer in der Gemeinde hat. Wie viel mehr, wenn man ein Lamm inmitten eines Rudels von Wölfen hat. Versteht ihr? Versteht ihr dieses Bild? Das heißt, Jesus sagt, rechnet damit, dass die Menschen euch anfeinden werden, dass sie euch verfolgen werden, dass sie euch jagen werden, dass sie euch mit Haut und Haaren fressen wollen. Das ist das Bild. Aber ich sende euch dennoch. Ich weiß um all das, aber ich sende euch dennoch. Dieses Wissen, dass wir Lämmer sind und alle Zeit, jederzeit gefressen werden könnten, sollte uns dazu führen, dass wir erkennen, dass wir absolut abhängig sind von dem Herrn. Wie ein Lamm, das nichts aus sich selbst kann. Es kann sich nicht wehren gegen einen Wolf. Es ist unmöglich. Das Einzige, was ein Lamm hat, ist, den Hirten, auf den starken Hirten zu vertrauen und auf seine Führung. Wenn es an unserer Stärke läge, würden wir schon gleich gefressen werden. Wir sind darum vollkommen angewiesen auf die Hilfe, auf den Schutz des Herrn, wie Daniel in der Löwengrube, wo der Herr den Rachen der Löwen verschließen musste. So sind wir alle Zeit darauf angewiesen, dass der Herr uns schützt und bewahrt. Ihr Lieben, die erste Baptistengemeinde, die es gab in Deutschland, in Hamburg, die musste sich die ersten Jahre nur heimlich treffen, die ganze Zeit. Sie hatten gar keine andere Möglichkeit. Sie haben immer heimliche Versammlungen gehabt. Sie mussten sich im Verborgenen halten. Und dann gab es auch noch Spitzel, wo die Polizei dann kam und die Versammlungen auflöste. Und sie mussten nachts taufen und der Pastor kam ins Gefängnis. Und der Polizeichef hat sich geschworen, er will die Baptisten ausrotten. Und ja, die Feinde hätten es geschafft. Ja, wenn nicht, der Herr seine Lämmer einfach bewahrt hätte und sie beschützt hätte. Die Baptisten sind niemals mit Waffengewalt aufgetreten. Sie blieben einfach diese Lämmer. Aber der Herr hat sie gesandt und der Herr hat sie bewahrt. Gepriesen sei der Name des Herrn. Nun, wir können nichts ausrichten und uns nicht beschützen. Es ist allein der Herr, der souverän über uns wacht. Jesus betont das im Lukas-Evangelium noch an mehreren Stellen, zum Beispiel Lukas Kapitel 12 ab Vers 4. Ich sage euch aber meinen Freunden, schaut mal, wie liebevoll der Herr spricht. Ich sage euch aber meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Werden nicht 5 Sperlinge für 2 Münzen verkauft und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen? Aber selbst die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr als viele Sperlinge. Oder in Lukas 21, da heißt es ab Vers 16, ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden und sie werden einige von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Und nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Also sollen wir uns dessen bewusst sein. Ja, wir sind ein gefundenes Fressen. Wir leben in ständiger Gefahr. Aber wir gehen dennoch und wir vertrauen auf den Herrn, dass er uns beisteht. Denn er ist unser souveräner Hirte, der über uns wacht. Und uns kann nichts passieren, dass wir verloren gehen würden. Dieser Geist der Abhängigkeit eines Lammes, das ganz vertraut auf die Führung und Versorgung und den Schutz des Herrn, sehen wir auch darin, dass der Herr uns hier lehrt, dass wir völlig abhängig von ihm leben sollen, was unsere Ressourcen angeht. Es geht nicht darum, dass wir großen Reichtum haben, sondern dass wir lernen, stets von ihm abhängig zu sein. Es geht nicht um unsere Ressourcen und Mittel, sondern um unser Vertrauen darauf, dass er uns recht führen wird. Vers 4. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen, grüßt niemanden auf dem Weg. Wir könnten uns so vieles besorgt sein in unserem Leben und im Dienst für den Herrn. Wo kommt denn das Geld her? Und sollte ich nicht lieber ein zweites Paar Sandalen mitnehmen? Und wie wird das alles werden? Aber Christus lehrt hier seine Arbeiter, seine Prediger, dass sie sich nicht Sorgen machen sollen, sondern dass sie darauf vertrauen sollen, dass er sie versorgt. Sie sollen sich fokussieren auf diesen Auftrag, den sie erfüllen sollen, und sie sollen sich nicht verwickeln in all diese Sorgen dieser Welt. Die Arbeiter sollen verstehen, dass sie im Glauben gehen sollen und darauf vertrauen sollen, dass der Herr sie schützt und versorgt. Es geht also nicht um unsere Kraft oder unsere Mittel. Es ist seine Arbeit und wir müssen lernen, dass wenn es seine Arbeit ist, dass er uns dann auch versorgt und uns beisteht und uns hilft. Wir müssen lernen, dass wir in völliger Abhängigkeit von ihm leben. Nun, hier stellt sich die Frage, wie es in deinem Leben aussieht. Ob du in allem darauf vertraust, dass der Herr dich schützt, oder ob du dich fürchtest vor Menschen. Ob du dich sorgst um dein Leben, was du anziehen wirst und was du kleiden wirst und wie es weitergehen wird, gerade in dieser schwierigen Zeit, wo viele sich viele Sorgen machen können. Diene du dem Herrn. Trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Und es wird dir alles andere hinzugetan werden. Lebst du in dieser vollkommenen Abhängigkeit vom Herrn? Dass du nur ihm dienst und für ihn arbeitest und alles andere getrost ihm überlässt? Wo werden wir Schutz finden und Raum finden und Mittel und Wege finden? Allein bei dem Herrn. Und so lasst uns auf ihn schauen, wenn wir ihm doch nur dienen. Nun, das vierte ist, wir sollten einen Geist der Dringlichkeit haben, die Dringlichkeit. Es heißt hier nämlich weiter, Vers 4, tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. Ja, in Frankfurt, habe ich gelernt, macht man das sowieso nicht. Menschen grüßen auf dem Weg. Aber in Israel war das ganz anders. Das heißt also, du bist auf dem Weg, reisen. Und wenn du da jemanden triffst, dann grüßt man sich. Und das führt nicht dazu, dass man einfach sagt, guten Tag, sondern dann fängt man an, ausgiebig zu plaudern. Und man fängt an, ausführlich über alles Mögliche zu sprechen. Und der Herr Jesus sagt, dass sie direkt von Ort zu Ort ziehen sollen und sie sollen sich von niemandem aufhalten lassen. Nein, ohne Ablenkung, einfach von Ort zu Ort gehen. Denn die Sache ist, die Menschen sollen das jetzt hören, was zu sagen ist. Unsere Zeit ist limitiert, es ist begrenzt. Hier ist eine Eile, eine Dringlichkeit, ein Fokussiertsein in den Worten Jesu Christi. Und J.C. Ryle kommentiert das so, er sagt, in diesen Worten unseres Herrn liegt eine tiefe Lektion, die nicht übersehen werden sollte. Diese Worte lehren uns, dass Diener und Lehrer des Evangeliums sich davor hüten sollten, die Welt ihrer Zeit und ihre Gedanken auffressen und sie in ihrer geistlichen Arbeit behindern zu lassen. Diese Worte lehren uns, dass die Sorge um das Geld und die übermäßige Aufmerksamkeit gegenüber dem, was man die Höflichkeiten des Lebens nennt, mächtige Fallstricke auf dem Weg der Arbeiter Christi sind. Lasst uns über diese Dinge nachdenken. Sie betreffen vor allem Amtsträger, aber sie betreffen mehr oder weniger auch alle Christen. Lasst uns danach streben, den Menschen in der Welt zu zeigen, dass wir keine Zeit für ihre Lebensweise haben. Lasst uns ihnen zeigen, dass wir das Leben für zu kostbar achten, als dass wir es mit ewigen Feiern und Besuchen und Zusammenkünften und dergleichen verbringen könnten, als gäbe es keinen Tod und kein Gericht und kein zukünftiges Leben. Also wir dürfen uns nicht einnehmen lassen von den Dingen dieser Welt, uns nicht ablenken lassen von der Arbeit des Herrn. Wir brauchen tatsächlich in dem Dienst des Herrn einen Geist der Dringlichkeit, der Konzentration auf das Werk des Herrn. Denn Christus sagt in Johannes 9, Vers 4, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist und es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Darum ist die Frage, lässt du dich einnehmen und ablenken davor, irgendwie dem Herrn zu dienen, sodass du gar nicht mehr so die Dringlichkeit des Dienstes erkennst. Und auch gerade jetzt in dieser Zeit, wo so irgendwie alles stillsteht und scheinbar niemand wirkt, dann lasst uns arbeiten für den Herrn. Lasst uns die Dringlichkeit neu erkennen. Lasst uns ihm bezeugen, wo wir es nur irgendwo tun können. Denn die Zeit ist nah, die Zeit ist kurz. Lasst uns sie auskaufen und lasst uns dem Herrn in Dringlichkeit bezeugen zu seiner Ehre. Nun fünftens noch die Friedfertigkeit. Wir sollten in einem Geist der Friedfertigkeit auftreten, indem wir Frieden bringen, einen Frieden, den wir selber haben. Ab Vers 5. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Nun klar ist, jeder, der den Herrn dient, sollte Frieden haben. Er sollte selbst ein Sohn des Friedens sein. Auf ihm sollte der Friede Gottes ruhen. Friede, dieses griechische Wort für Frieden, bedeutet, dass etwas zusammengebracht ist, was vorher getrennt war, dass etwas vereint wurde. Es geht darum, dass wir wieder vereint sind mit unserem Gott, dass wir versöhnt sind mit unserem Schöpfer. Und dieser Friede des Reiches Gottes, dass wir Gott haben, dass wir sein sind, dass wir die Vergebung unserer Sünden haben, dass wir Frieden haben mit ihm, dieser Friede sollte ruhen auf jedem Gläubigen. Und darum ist meine Frage, erst ruht dieser Friede auf dir? Hast du diesen Frieden? Bist du ein Sohn des Friedens? Hast du die Vergebung deiner Sünden und das ewige Leben? Bist du Teil des Reiches, des Friedens? Gehörst du zu dem Friedensfürst Jesu Christi? Nun, dann ist es unser Auftrag, dass wir diesen Frieden weitertragen, dass wir ihn weitergeben, dass wir ihn nicht einfach für uns behalten. Christus spricht von euren Frieden, der auf andere kommen soll. Hast du diesen Frieden? Jetzt auch gerade in dieser Zeit? Frieden im Herzen, eine tiefe Ruhe, weil du weißt, dass du Frieden mit Gott hast. Nun, wir sollen so sein, dass wir diesen Frieden weitertragen. Und darum ist das Erste, was man sprechen soll, wenn man in das Haus von jemandem eintritt, man spricht Friede. Denn das ist es, was wir Menschen, was wir Christen allen Menschen wünschen, dass sie diesen Frieden, den wir haben, auch empfangen. Und darum sprechen wir Worte des Friedens und sprechen ihnen den Frieden zu, damit erfüllt wird, was geschrieben steht in Jesaja 52, Vers 7. Wie schön sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Rettung verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Und wenn wir das Reich Gottes verkündigen, dann geht es vor allem darum, dass wir Frieden verkündigen für alle, die sich demütigen vor der Herrschaft Gottes, vor dem König aller Könige, dem Herrn Jesus Christus. Verkündigen wir diese Friedensbotschaft, sprechen wir Frieden zu. Aber wir erfahren hier, ihr Lieben, dass es nicht an sich eine magische Handlung wäre, dass wenn wir einfach einem Haus Frieden zusprechen, dass automatisch der Friede Gottes kommt über die Bewohner dieses Hauses. Nein, was heißt das Vers 6? Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Also wenn da ein Sohn des Friedens, ein Gläubiger ist, einer, der Christus annehmen will, der Teil des Reiches Gottes werden will, der sich der Herrschaft Gottes unterwirft, auf den wird dieser Frieden ruhen und bleiben. Aber wenn diese Menschen dich zwar reinlassen in ihrem Haus, aber dann gegen dich streiten und sich nicht der Herrschaft Gottes unterwerfen wollen, nein, dieser Friede, den du gesprochen hast, er wird zu dir zurückkehren. Denn weißt du, wir Menschen können das häufig nicht beurteilen, ob auf jemanden wirklich der Friede ruht. Aber Gott weiß, auf wen der Friede ruht und auf zu wem er zurückkommt. Kein Friede, wenn sie die Prediger und die Worte Gottes verwerfen. Friede für solche Menschen, die wirklich glauben und die unter dieser Herrschaft leben wollen. Die Schrift sagt, kein Frieden den Gottlosen. Und darum noch einmal, hast du diesen Frieden? Bist du so ein Friedensträger und behältst du diesen Frieden einfach für dich selbst oder trägst du ihn weiter, auf dass du zum Menschen diesen Frieden bringst und dass wer auch immer hört und glaubt, dass der Frieden auf ihn ruhen möge. Nun, die sechste Lektion ist eine Lektion der Genügsamkeit. Das heißt, wir müssen unsere Arbeit in einem Geist der Genügsamkeit tun. Ab Vers 7. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben.
Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert, geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Christus fordert hier von seinen Dienern einen Geist der Genügsamkeit. Sie werden angenommen, sie werden aufgenommen in Häuser und vielleicht ist das erste Haus, das sie aufnehmen wollen, ein ärmliches Haus. Mit vielleicht sehr wenig Platz und sehr schlichter Speise. Und wenn man da mal ist, dann lernt man vielleicht andere Leute kennen und dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, in ein anderes, in ein besseres Haus zu gehen, wo man vielleicht mehr Komfort hat oder was auch immer. Nein, Christus lehrt seine Jünger Genügsamkeit. Was es dort zu essen und zu trinken gibt, das nehmt. Und in dem Haus, wo ihr aufgenommen wird, dort bleibt. Ihr sollt nicht wechseln von Haus zu Haus. Einer sagt dann vielleicht von diesem 70, heißt das, dass ich vielleicht hier und dort irgendwie auf dem Boden schlafen müssen? Heißt das, dass ich vielleicht irgendwelche Dinge essen mag, die gar nicht nach meinem Geschmack irgendwie sind? Ja, bleibt in diesem Haus und esst, was euch gegeben wird. Seid genügsame, einfältige, zufriedene Gäste. Ihr sollt nicht den Anschein erwecken, dass ihr irgendwie undankbar und sprunghaft in eurer Natur wäret, wählerisch und verwöhnt. Ihr sollt genügsam sein. Begnügt euch mit einfachem Essen. Seid bereit, jede Art der Unterkunft zu ertragen. Das sollte das Kennzeichen eines Mannes Gottes sein, denn es geht ihm nicht um seinen eigenen Komfort. Es geht ihm darum, dass die Botschaft ankommt, dass Menschen den Frieden empfangen. Wenn man höhere Ansprüche stellt und unzufrieden ist mit der Unterkunft und mit der Bewirtung, obwohl es gerade um Leben und Tod geht, dann stimmt etwas nicht mit dem eigenen Herzen. J.C. Ryle schreibt darum, lasst einmal einen Prediger den Ruf bekommen, Essen und Trinken und weltliche Annehmlichkeiten zu lieben und seine Nützlichkeit im Dienst ist am Ende. Am Ende. Und er schreibt weiter, aber wir sollten diese Anweisung unseres Herrn nicht nur auf die Amtsträger beschränken. Sie sollten laut zum Gewissen aller Gläubigen sprechen, zu allen, die vom Heiligen Geist berufen sind, zu Priestern Gottes gemacht wurden. Sie sollten uns an die Notwendigkeit von Einfachheit und Weltfremdheit in unserem täglichen Leben erinnern. Wir müssen uns davor hüten, zu viel über unsere Mahlzeiten, unsere Möbel und unsere Häuser nachzudenken. Und über all die vielen Dinge, die das Leben des Leibes betreffen. Wir müssen danach streben, wie Menschen zu leben, deren erster Gedanke die unsterbliche Seele gelten. Wir müssen bestrebt sein, wie Menschen durch die Welt zu gehen, die noch nicht zu Hause sind und sich nicht zu sehr um das Essen kümmern, das sie auf der Straße und in der Herberge erwartet. Gesegnet sind diejenigen, die sich in diesem Leben als Pilger und Fremde fühlen und deren beste Dinge alle noch kommen werden. Also, wir sollen einfach zufriedenzustellen sein. Wir sollen uns begnügen mit dem, was wir haben. Wir sollen uns fokussieren auf die Arbeit des Herrn und zufrieden sein mit dem, was wir dafür erhalten. Warum ist das eigentlich notwendig? Warum hat das Gott eigentlich so gemacht, dass er seine Diener nicht einfach vielleicht mit einer Geldbörse versorgt, die vielleicht niemals leer geht? Er könnte das ja tun. Er könnte diese Wunder bewirken. Nun, zunächst einmal sollten wir davon lernen, dass wir tatsächlich dem Herrn vertrauen, dass er uns versorgen wird. Also diene ich dem Herrn, dann wird er mich versorgen. Aber ihr Lieben, das ist auch ganz, ganz wichtig mit den Leuten, mit denen wir es zu tun haben. Denn wenn ich den Prediger versorgen muss, dann stellt das den Hörenden vor eine Wahl. Er muss sich entscheiden, nehme ich jetzt diese Person auf und kümmere ich mich um sie? Stelle ich mich hinter diese Person und versorge sie? Identifiziere ich mich mit diesem Prediger? Später nämlich in Vers 16 heißt es, wer euch hört, hört mich. Und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Also die Hörer müssen sich überlegen, ist diese Botschaft es mir wert, dass ich mich dahinter stelle, dass ich mein Haus öffne, dass ich Essen und Trinken gebe? Ich muss mich entscheiden, ob ich hinter dieser Botschaft und hinter diesen Predigern mich stelle oder nicht. Nun, Paulus zitiert dieses Wort tatsächlich. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. In 1. Timotheus 5, Vers 18, er wendet es auf die Ältesten der Gemeinde an. Und diese gleiche Wahrheit wird noch einmal in 1. Korinther 10 und in Galater 6, Vers 6 gebracht, wo es dann heißt, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Es geht darauf, vertraue ich darauf, auf dem Herrn, dass wenn er sein Wort mir bringt, dass ich dieses Wort glaube und dass ich mich hinter dieser Botschaft stelle und dass ich dafür gebe und mich einsetze und auch darauf vertraue, dass der Herr mich versorgen wird. Die Frage, die Gottes Wort uns hier stellt, ist, ob wir genügsam sind oder ob wir sprunghafte, unzufriedene Menschen sind, die niemals irgendwie genug haben. Ist dir diese Botschaft alles wert? Dann gibst du gerne und dann lebst du genügsam. Und gibst dich zufrieden mit dem, was du empfängst. Aber ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und darum werden alle Söhne des Friedens die Botschaft Gottes unterstützen. Und es wird ihnen ein Anliegen sein, die Prediger zu unterstützen mit dem, was sie haben, auf das die Botschaft verkündigt wird. In dieser Zeit, ihr Lieben, wo sich alle sorgen darum, wie es auch finanziell weitergeht, brauchen wir Genügsamkeit und Zufriedenheit und Vertrauen darauf, dass der Herr uns versorgt und dass wir dennoch gerne geben, weil wir wissen, die Botschaft des Herrn steht über allem und dass es darum geht, dass diese Botschaft läuft. Und nun siebtens und letztens die Gewissheit. Ein Geist der Gewissheit, Vers 9. Und heilt die Kranken darin und spricht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Das heißt, sie sollen die Kranken heilen. Diese 70 Gesandten, die haben das zuvor niemals gemacht. Sie müssen aber in dem Moment darauf vertrauen, dass das Reich Gottes uns wirklich nahe gekommen ist, dass der Sohn Gottes mit ihnen ist, dass die Kraft des ewigen Reiches Gottes da ist und wirksam sein wird, dass selbst Kranke geheilt werden. Gottes Herrschaft, seine Regentschaft wird aufgerichtet und mächtig wirken. Sie sollen handeln in einem Geist der Gewissheit. Sie sollen wirklich vertrauen, dass es wirklich wahr ist, dass der Rettung und Heilung da ist, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Das heißt, sie sollen nicht zaghaft argumentieren oder diskutieren, sondern sie sollen in voller Gewissheit proklamieren. Proklamieren. Es ist so, dass das Reich nahe herbeigekommen ist, tut nun Buße. Vers 10, in welcher Stadt ihr aber gekommen seid und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Seht ihr diese Gewissheit, diese vollkommene Überzeugung? Wir haben uns schon einmal mit diesem Gerichtszeichen beschäftigt, dass wenn ein Jude aus dem heidnischen Gebiet in das gelobte Land kam, klopfte er den Sand von seinen Sandalen ab, dass er sagte, dies ist ein heiliges Land, das ich nun betrete, es soll nicht verunreinigt werden. Wenn die Jünger nun hier ihren Sandalen abschütteln und abklopfen sollen, dann sagen sie damit, ihr seid Heiden, ein jüdisches Dorf im gelobten Land, ihr seid Heiden, ihr seid außerhalb des Reiches Gottes, ihr seid ausgeschlossen von dem Reich Gottes. Was euch erwartet, ist das Gericht Gottes, das über euch beschlossen ist. Es ist ein Zeichen des Gerichts. Das heißt, wenn ihr Ablehnung erfahrt, so sollt ihr dennoch vollkommener Gewissheit sein. Noch einmal, auch den Staub in Vers 11, auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Trotz aller Ablehnung, auch wenn alle in dem Dorf dagegen sprechen, dies wisst, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wir zweifeln kein bisschen daran. Wir lassen uns nicht erschüttern, wir fangen nicht an zu zweifeln, wir sind völlig gewiss, es gibt die Rettung für alle, die glauben und davon rücken wir nicht ab. Und es gibt das sichere Gericht für alle, die es nicht glauben und die es ablehnen. Seid gewiss, dies wisst, das Reich Gottes kommt. Sein Reich und seine Herrschaft ist unaufhaltsam. Und wenn sich alle Dörfer gegen ihn stellen, sein Reich kommt. Ihr Lieben, wir brauchen Gewissheit in diesen ungewissen Tagen. Wir müssen Menschen sein, die unverrückbar für Christus stehen und für die Botschaft des Königs. Nun, diese 70 Männer, sie sollten nicht auf sich selbst vertrauen. Es ging niemals um Selbstvertrauen, sondern immer um Christusvertrauen. Sie sollten von Zuversichtlichkeit bestimmt sein, in freudiger Erwartung, dass der Herr etwas Großes tut und dass ihre Arbeit nicht vergeblich ist. Hast du diese Zuversicht? Hast du dieses Vertrauen, dass der Herr Großes tun will zu seiner Ehre? Diese Männer sollten ihre Bedürftigkeit erkennen, dass sie überhaupt nichts tun können. Es sei denn, der Herr erhört ihre Gebete und er sendet Arbeiter. Ist das der Fall bei dir, dass du betest und flehst, dass der Herr etwas tut und dass er Arbeiter aussendet und dass du vielleicht einer dieser Arbeiter bist? Sie sollten alles in der Abhängigkeit vom Herrn tun. Sie sollten erkennen, dass sie Lämmer sind unter Wölfen und dass sie darauf vertrauen müssen, dass er sie schützt und dass er sie versorgt, wohin sie auch gehen. Ist das der Fall bei dir? Oder fürchtest du dich vor Menschen? Sorgst du dich um das, was du anziehen wirst und was du essen und trinken wirst? Oder vertraust du deinem Gott? Nun, sie sollten gehen in Dringlichkeit. Sie sollten sich nicht einlassen auf Zeitverschwendungen. Wie ist es bei dir? Verschwendest du deine Lebenszeit? Ist es so, dass du dich ablenken lässt von dem Dienst im Reiche Gottes? Nun, sie sollten geprägt sein von einer Friedfertigkeit, dass sie den Frieden Gottes haben und den Frieden weitertragen und dann das Ergebnis dem Herrn überlassen, ob der Friede zu ihnen zurückkehrt oder nicht. Ist das bei dir der Fall? Hast du diesen Frieden und trägst du diesen Frieden weiter, auch inmitten einer Zeit, wo einfach nur Tumult ist und die Menschen keinen Frieden mehr haben? Sie sollten genügsam sein. Sie sollten nicht unzufrieden sein mit der Art und Weise, wie der Herr sie versorgt und wie er sie leitet, sondern sie sollten da bleiben, wo sie sind. Bist du unzufrieden? Bist du unzufrieden mit dem, was Gott dir gibt und mit der Weise, wie er dich versorgt? Oder nimmst du es dankbar an? Sie sollten auftreten in vollkommener Gewissheit, denn das Reich Gottes ist nah, selbst wenn sich Menschen dagegen stellen. Sie sollten darauf vertrauen, dass Gott mit seiner Kraft mit ihnen ist und heilen wird und Menschen retten wird und Menschen richten wird, wenn sie nicht hören. Bist du geprägt von diesem Bewusstsein, dass das Reich Gottes nah ist? Lasst uns so leben. Lasst uns leben wie Menschen, die zu dem Reich Gottes gehören. Lasst uns leben unter seiner souveränen Herrschaft und lasst uns die Zeit nutzen zu arbeiten, denn die Zeit kommt, wo keiner mehr wirken kann. Lasst uns leben in vollkommener Abhängigkeit von ihm und lasst uns beten und flehen, dass er uns als Gemeinde gebraucht, dass er Männer aussendet und dass wir erleben, dass unsere Mühe nicht vergeblich ist. Denn Christus ist es, der gestorben ist, der bezahlt hat für unzählige Menschen, die er retten will. Er ist der Herr der Ernte, der souverän herrscht auf seinem Thron. Lasst uns seinen Frieden haben und lasst uns seinen Frieden weitertragen. Lasst uns ihm zuversichtlich zufrieden dienen mit ganzer Hingabe, denn er ist würdig, dass wir ganz ihm dienen und ihm ganz die Ehre geben mit unserem Leben. Er ist würdig, dass wir für ihn arbeiten. Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, unser guter Hirte, der uns durch alles hindurchtragen wird und der uns in alle Ewigkeit aufnehmen wird als seine Diener. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Amen.